HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, ich grüße Sie. Hessentag. Nicht bei uns in Hessen, sondern in Brüssel. Hessen hat nämlich in der EU-Hauptstadt zum großen Empfang gebeten in der hessischen Landesvertretung. Da sind wichtige Leute gekommen und auch einige EU-Mächtige. Hessen setzt große Erwartungen in die große Brüssel-Sause. Denn im Moment läuft der Städtewettbewerb um den Sitz der künftigen EU-Anti-Geldwäsche-Agentur. Sie soll die neuen strengen Regeln gegen die Finanzgeschäfte der organisierten Kriminalität überwachen. Hessen will diese EU-Behörde nach Frankfurt holen. Der Entscheidungsprozess ist in vollem Gange. Lobbyarbeit also wichtig. Um was es bei all dem geht, erklärt Andreas Meyer-Feist aus Wiesbaden.
Manchmal ist es ein Kampf gegen Windmühlen, David gegen Goliath, Staatsanwälte gegen Schwerkriminelle. Daniel Volp lässt trotzdem nicht locker. Er leitet die Zentralstelle für organisierte Kriminalität und Geldwäsche in Frankfurt. Er sucht sie und findet sie, die dunklen Trampelpfade, auf denen schmutziges Geld verschwindet und später sauber wieder auftauchen soll.
Es ist ganz klassisch, Bargeldkuriere, präparierte Fahrzeuge. Dann gibt es ein internationales Verschleierungsnetzwerk.
Genau dieses Netzwerk will die EU zerschlagen. Die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung werden noch strenger. Barzahlungen über 10.000 Euro sollen nicht mehr möglich sein. Niemand darf mehr anonym bleiben beim Geschäft mit Kryptowährungen. Und kein kriminelles Netzwerk soll sich mehr so leicht hinter einem Dickicht von Eigentümern und Subunternehmen verstecken können. Auch Juweliere, Goldschmiede und Uhrmacher sollen, wie es offiziell heißt, Fakten und Informationen über ihre Kunden überprüfen. Die Täter sollen es dadurch schwerer haben, unbehelligt zu bleiben. Eine große Chance für den Frankfurter Oberstaatsanwalt Konstantinos Passialis.
Es ist auf jeden Fall die Jagd, um entsprechend die Tatbeute den Tätern wieder zu entziehen. Das ist natürlich auch eine riesengroße Herausforderung und eine Verantwortung.
Bisher machen das die EU-Staaten oft in eigener Regie. Damit wirklich alle großen Schlupflöcher dicht gemacht werden können, setzt Brüssel auf eine zentrale Behörde. Die soll ganz Europa im Blick haben, sagt Hessens Europaministerin Lucia Puttrich.
Bei Geldwäsche wird grenzenlos Geschäft gemacht.
Die CDU-Politikerin kämpft um die EU-Behörde. Frankfurt sei ein guter Platz, mitten in Europa das wichtigste Finanzzentrum, Sitz der EZB. Eine Stadt, in der man die Herausforderungen im Blick habe.
Dass Geldwäsche nicht dazu dient, Terrorismus zu finanzieren. Es geht darum, dass es einheitlich die entsprechenden Regeln in den Mitgliedstaaten umgesetzt wird, dass sie auch entsprechende Informationen ausgetauscht werden. Ich glaube, dass es extrem wichtig ist, sich dieses Themas der Geldwäsche zu widmen, und zwar nicht in den einzelnen Mitgliedstaaten und unterschiedlich, sondern gemeinsam.
Eine wichtige Aufgabe findet auch Konrad Duffy. Der Experte für Finanzkriminalität beim Berliner Institut Finanzwende richtet aber schwere Vorwürfe an die Bundesregierung. Viel früher und viel energischer hätte die Regierung gegen Geldwäsche angehen müssen.
Man hat gedacht, illegale Gelder, die hierher kommen, sind doch gut für unseren Wirtschaftsraum, weil das sind Finanzen, die in unsere Wirtschaft fließen. Erst langsam hat sich das Bewusstsein aufgebaut, dass das wahnsinnig schlecht ist, nicht nur für unseren Rechtsstaat, sondern auch für unsere Wirtschaft, wenn hier illegale Milliardensummen jedes Jahr hineinfließt.
Wie groß das Problem ist, wurde allerdings erst in den letzten Jahren klar, nachdem vertrauliche Informationen aus der Bankenszene öffentlich gemacht wurden. Demnach liegen 7,5 Billionen Euro weltweit in Offshore-Paradiesen. 1,5 Billionen stammen davon aus der EU, schätzen Experten. Der Schaden für die Allgemeinheit: 46 Milliarden Euro allein im Jahr 2016. Neuere Zahlen gibt es nicht.
Hessen-Empfang in Brüssel, unser landespolitischer Korrespondent in Wiesbaden, Andreas Meyer-Feist, über die Bemühungen, den Sitz der künftigen Anti-Geldwäsche-Agentur nach Frankfurt zu holen. Der Frühling kommt zwar nur sehr langsam in Schwung, aber die Eichen treiben gerade zartgrüne Blätter aus. Und das lockt auch wieder eine kleine haarige Raupe in ihre Kronen, der Eichenprozessionsspinner. Der Kontakt kann zu Hautausschlag, Atemnot und im schlimmsten Fall sogar zu einem tödlichen allergischen Schock führen. In Südhessen sind deshalb jetzt wieder die Schädlingsbekämpfer unterwegs. Reporter Raphael Stübig berichtet.
In Darmstadt sind die Schädlingsbekämpfer seit ein paar Tagen wieder unterwegs, frühmorgens mit Traktoren, die hinten eine sogenannte Gebläsespritze angebaut haben. Versprüht wird das Bacillus thuringiensis, ein Bakterium, das auch in der Natur vorkommt. Das fressen die Raupen des Eichenprozessionsspinners dann zusammen mit den Eichenblättern, sagt Mascha Wembacher vom Grünflächenamt.
Und nach 2 bis 3 Tagen stellen die dann ihren Fraß ein und sterben. Und es ist ein sehr selektives Mittel, also es befällt keine Bienen oder eben andere Insekten. Es kann natürlich, also theoretisch, auch andere Schmetterlingsarten treffen, aber die müssten sich eben genau in diesem Zeitpunkt auch in einem fressenden Larvenstadium befinden und dann eben auch in der Eiche sein und auf den Kronenblättern fressen.
Nach 2 bis 3 Tagen ist der Bacillus dann auch unwirksam. Etwas heikel ist aber der klebrige Trägerstoff, mit dem er versprüht wird. Der kann nämlich Gewässer schädigen. Deshalb ist er in der Nähe von Seen oder Bächen tabu. Dort werden die Raupen mit einem natürlichen Feind bekämpft, winzigen Nematodenwürmern.
Das ist jetzt bei uns zum Beispiel am Woog, ist am Heiliger Mühlchen, an der Grube Prinz von Hessen und so. Und die müssen 2-mal ausgebracht werden und das geht auch erst nach Sonnenuntergang, weil die sehr UV-instabil sind.
Bekämpft wird der Eichenprozessionsspinner prophylaktisch, noch bevor die Raupe ihre gefährlichen Brennhaare entwickelt hat. Allein in Darmstadt sind es in dieser Saison rund 3600 Eichenbäume, die mit Nematodenwürmern besetzt oder dem Bacillus thuringiensis besprüht werden.
Denn die Brennhaare, die bleiben lange Brennhaare, auch wenn die Raupe verstorben ist. Die häuten sich ja auch mehrfach, dann können die noch über Jahre eben Reaktionen auslösen.
Ein Kollege von Brigitte Martin vom Naturschutzbund BUND in Darmstadt bekam das vor Jahren am eigenen Leib zu spüren, als er eine befallene Eiche von einem Raupennest befreien wollte.
Da sind die Nester spät entdeckt worden und dann musste man also absaugen, währenddessen eben die Brennhaare an den Raupen schon waren. Und er hatte 3 Schutzanzüge übereinander an und Atemmaske und alles. Und er war feuerrot überall.
Für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners hat die Naturschützerin daher auch Verständnis. Zumindest dort, wo Menschen oder auch andere Tiere akut gefährdet sind. In Darmstadt zum Beispiel in der Orangerie. Dort steht ein großer Eichenbaum direkt am Parkplatz.
Es ist natürlich so, hier an einer Stelle, wo viele Leute vorbeigehen oder jeden Freitag auf dem Markt sind und auch im Schwimmbad. Also wer will sein Kind gefährden? Also das geht nicht. Das sehen wir ein. Und die Mittel, die man gewählt hat, sind aus unserer Sicht akzeptabel.
In circa 3 Wochen ist die Behandlung der auserwählten Eichen in Darmstadt abgeschlossen. Dann sollten Park- und Spielplätze, Schwimmbäder oder auch Friedhöfe in der Stadt vor den haarigen Raupen weitgehend sicher sein.
Wie man die Menschen in Darmstadt vor dem Eichenprozessionsspinner schützt, darüber hat Südhessen-Reporter Raphael Stübig berichtet. Es war ein aufregender Tag für die Menschen in Borken in Nordhessen. Der Grund? Ja, die Stadtkirche bekommt 2 neue Glocken. Ein Jahrhundertereignis, wenn man bedenkt, dass echte Bronzeglocken bis zu 500 Jahre halten. HR-Info-Reporter Rainer Jahnke hat das Ganze für uns beobachtet.
Mit Posaunenchorklängen, einer Andacht und unter genauer Beobachtung zahlreicher Borkener geschah heute an der Stadtkirche Außergewöhnliches. Aus einer Öffnung des Kirchturms wurden die 2 alten Stahlglocken mit einem Kran herausgeholt. Genau beobachtet von Pfarrer Björn Kunstmann.
Also erstmal ist natürlich viel Aufregung, weil das Fenster war ein bisschen eng, gerade für die größere Glocke rauszunehmen. Und dann werden wir uns den neuen widmen, in aller Freude auch, dass sie dann zum Zuge kommen.
Seine Frau Barbara, ebenfalls Pfarrerin in Borken, sieht die Sache etwas pragmatischer, aber nicht minder emotional.
Die hatten ihre Zeit und sie rosten ja. Das ist ja das Problem. Und jetzt hoffen wir, dass die Bronzeglocken halten. 500 Jahre und länger.
Genau diese Bronzeglocken stehen am Mittag bereits auf dem Marktplatz parat. Glänzend, mit Blumengirlanden geschmückt, bereit, ihre Arbeit im Kirchturm aufzunehmen. Für Barbara Kunstmann ein historischer Moment.
Die Gelegenheit, die Glocken zu sehen, die hat man eben heute. Sonst hängen die ja verborgen im Glockenturm. Und wenn man sie sich anschaut, dann denkt man, oh, wie schade. Die sind nämlich wirklich schön mit dem Friede auf Erden und Glaube, liebe Hoffnung. Das ist ein Ereignis, das hat man einmal im Leben.
Und dieses Ereignis ließen sich heute auch viele Borkener nicht entgehen. Menschen, die den besonderen Klang der alten Stahlglocken nicht vermissen werden.
Es wurde jetzt Zeit, dass was Neues gibt, dass das Scheppern aufhört, aber es war okay. Ich bin ja mit den scheppernden Glocken aufgewachsen.
Und die neuen sehen super aus. Wir waren beim Guss dabei in Sinn, also es war ein Erlebnis.
Ich bin auch sehr stolz auf unsere Kirchengemeinde, auf unsere Mitglieder, die sich wirklich so engagiert haben, dass wir das hinkriegen. Und da bin ich sehr stolz drauf.
Über 100.000 Euro hat sich die Kirchengemeinde das Glockenprojekt kosten lassen. Vor allem finanziert über Spenden. Das betont auch Borkens Bürgermeister Marcel Pritsch, der sich ebenfalls unter die Schaulustigen gemischt hatte.
Das ist beeindruckend, gerade wenn man mitbekommen hat, wie viele Menschen sich wie lange dafür eingesetzt haben, dass das heute hier passiert. Und dann kann ich nur sagen, ich freue mich, dass die Kirche nicht nur in der Stadt bleibt, man sagt ja eigentlich im Dorf, sondern dass jetzt auch ein neues Geläut da ist.
Dass das neue Geläut in Zukunft auch ordentlich klingt, dafür sorgen in diesen Tagen Hubert Kossmann und seine Kollegen. Sie arbeiten für die Glockengießerei Rinker in Mittelhessen und haben derzeit alle Hände voll zu tun.
Wir sind bis jetzt ganz gut zufrieden, weil die beiden alten Glocken sind ja raus. Damit hatten wir eigentlich so das meiste Problem, weil der Platz war doch etwas eng.
Fast eine Tonne wiegt die größere der beiden Glocken, immerhin noch 500 Kilo die kleinere. Bis zum Abend sollen nun diese Glocken in den Kirchturm gehievt werden. Bis sie dann sicher am richtigen Platz hängen, werden noch mal 2 Wochen ins Land gehen. An Pfingsten soll das neue Geläut der Stadtkirche dann erstmals erklingen. Und diesem Moment fiebert nicht nur Pfarrerin Barbara Kunstmann entgegen.
Die Spannung steigt, wenn wir dann endlich Pfingsten wirklich dieses ganze Geläut hören können. Da sind wir dann alle sehr, sehr gespannt.
2 neue Glocken für die Stadtkirche in Borken. Nordhessen-Reporter Rainer Janke hat für uns darüber berichtet. An mehreren Orten in Hessen wird zurzeit ein neuer HR-Tatort mit Ulrich Tukur gedreht. Mouraud und das 1000-jährige Reich heißt er. Unsere Reporterin Sonja Fouraté hat die Dreharbeiten im Hessenpark bei Neuansbach besucht.
Sie sehen ja schon am Kostüm von Herrn Tukur, dass das kein normaler Tatort ist.
Das trägt er immer.
Da hat er recht. Die Atmosphäre ist locker beim Dreh des neuen Mouraud-Tatorts mit Ulrich Tukur. Das Drehteam hat sich im Hessenpark bei Neuansbach einquartiert und stellt dort ein Dorf im Jahr 1944 nach. Warum 1944? Das erklärt hr-Spielfilmredakteur Jörg Himmstedt.
Das ist ein weiterer sehr ungewöhnlicher Tatort. Die Rahmenhandlung ist, dass ein Kriegsverbrecher mit knappen 100 Jahren jetzt gefasst worden ist, von Südamerika irgendwie auf dem Flug nach Deutschland ist, um vor Gericht gestellt zu werden. Und er ist auf diesem Flug und imaginiert sich in die Zeit seiner Verbrechen zurück.
Der Film springt also ins Jahr 1944 und wir sehen Ulrich Tukur und seine Kollegin Barbara Philipp in Doppelrollen. Philipp ist Else, eine Frau mit einem großen Geheimnis, und Tukur spielt den Kommissar Rother, einen gebrochenen Kriegsveteranen. Mehr verrät das Team noch nicht. Nur so viel, es will die bedrückende Atmosphäre dieser Zeit heraufbeschwören, erklärt Ulrich Tukur.
Wir haben hier Nazis, wir haben hier Menschen, die sich verstecken in diesem Dorf, weil sie Juden sind. Wir haben hier Antinazis, die das alles zum Kotzen finden. Und wir haben diese zerbrochene Figur, die ich spiele, der eigentlich mal einer war, aber keiner mehr ist und das alles nur noch Scheiße findet.
Eine Riesenrolle spielt auch die Frage, wie wir mit den letzten lebenden Kriegsverbrechern umgehen sollen. Lohnt es sich, 90- oder 100-jährige Greise vor Gericht zu stellen? Auch darum geht es in dem neuen Tatort, sagt Ulrich Tukur.
Es wird ein schräger Film, aber ich denke, dass die Handlung im Innern, der Plot im Innern so geschlossen ist, dass wir es hoffentlich schaffen, diese Beklemmung in einem kleinen Dorf, diese Düsternis, klar zu machen und rüberzubringen. Und dann, glaube ich, wird das spannend und dann wird sich der Zuschauer auch nicht fragen, was sollte das jetzt? Wir sind jetzt ein Tatort 1944. Aber es ist ein Tatort, denn es kommt ja nicht nur eine Leiche vor, sondern etliche.
Mouraud und das 1000-jährige Reich, so heißt ein neuer HR-Tatort, der momentan gedreht wird. Unsere Reporterin Sonja Fouraté hat darüber berichtet. Wann der Film im ersten läuft, steht noch nicht fest. Voraussichtlich wird es im Herbst 2024 sein. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Und die Sendung finden Sie wie immer auch auf hrinforadio.de.